DW Menschen und Märkte.
Brexit, es geht wieder los. Rettungsmilliarden, wer soll das bezahlen? Und Facebook, Anzeigenkunden machen Druck. Das sind unsere Themen bei Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Herzlich willkommen, ich bin Andreas Becker. Zu den Themen, die seit Beginn der Corona-Pandemie stark in den Hintergrund gerückt sind, gehört der Brexit. Zur Erinnerung, nach langem Hin und Her ist Großbritannien Ende Januar formal aus der Europäischen Union ausgetreten. Allerdings gilt eine Übergangsphase bis zum Ende des Jahres. Bis dahin sollen alle noch offenen Fragen geklärt werden, darunter auch die zukünftigen Wirtschaftsbeziehungen. Durch Corona wurde viel Zeit verloren, auch wenn es Videokonferenzen gab. Seit heute aber können sich die Unterhändler wieder direkt in die Augen sehen. Aus Brüssel, Ralf Siener.
Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Krise verhandeln sie nicht per Videokonferenz, sondern sitzen sich mit ihren Delegationen am Verhandlungstisch in Brüssel gegenüber. Michel Barnier, Verhandlungsführer der EU, und der britische Chefunterhändler David Frost. Gibt es ab heute tatsächlich einen Neustart in Brüssel oder von britischer Seite weiterhin nur Scheinverhandlungen, um Zeit zu schinden und am Ende der EU den schwarzen Peter in die Schuhe zu schieben, wenn es kein Freihandelsabkommen gibt zwischen der Europäischen Union und dem zukünftigen Drittstaat Großbritannien? Das ist aus EU-Sicht die entscheidende Frage. Klar ist nur eines, eine Verlängerung der Verhandlungen über einen Post-Brexit-Deal lehnt Boris Johnson kategorisch ab.
Das bedeutet für uns hier in Brüssel, dass bis zum 31. Oktober ein Rechtstext fertig, unterschriftsreif vorliegen muss. Das heißt, jetzt reden wir noch über 4 Monate.
Betont der Brexit-Beauftragte im EU-Parlament David McAllister. Kein Problem, lautet die Haltung der britischen Regierung. Es gebe keinen Grund, warum ein Brexit-Deal nicht bereits im kommenden Monat in Umrissen auf dem Tisch liegen kann, gibt sich Boris Johnson vollmundig optimistisch. Die Staats- und Regierungschefs der EU und das Europäische Parlament seien weiter offen für zügige und konstruktive Verhandlungen, betont Bernd Lange, der Handelsexperte des EU-Parlamentes, gegenüber dem ARD-Studio Brüssel.
Wir sind weiter offen für einen Vertrag, der die wirtschaftlichen und menschlichen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union vernünftig regelt. Aber das geht nicht um jeden Preis.
Die EU bietet den Briten einen umfassenden Zugang zum Binnenmarkt, ohne Zölle und ohne Quoten, aber nur unter der Bedingung, dass Großbritannien sich zu den gleichen Sozial-, Arbeits- und Umweltstandards verpflichtet und sich an die EU-Regeln für Staatsbeihilfen hält.
Rosinenpickerei und die Möglichkeit, Dumping produzieren zu können, das werden wir nicht akzeptieren.
Und wenn es bei der Dumpingfrage zum Streit kommt, dann muss der Europäische Gerichtshof weiterhin etwas zu sagen haben, fordert die EU. Der EuGH dürfe seine Schiedsrichterrolle nicht verlieren. Auch der Datenaustausch bei polizeilichen Ermittlungen darf aus Brüsseler Sicht nicht von britischer Seite blockiert werden. Und die Fischereiflotten der EU-Nordseeanrainer, die müssen weiterhin Zugang zu den britischen Hoheitsgewässern haben. Mit dem Brexit verliert die Europäische Union insgesamt rund die Hälfte ihrer Fanggründe in der Nordsee. Die Briten sitzen beim Thema Fischerei an einem langen Hebel. Boris Johnson kann die EU in den nächsten Wochen buchstäblich zappeln lassen und die britischen Fischgründe als Faustpfand benutzen, um die Europäische Union bei den Verhandlungen über ein Post-Brexit-Abkommen zu Handelskompromissen in anderen Bereichen zu bewegen.
Am Ende ist es so, jeder hat seine Trümpfe,
betont der deutsche Botschafter bei der EU, Michael Klaus.
Und deshalb wird es am Ende nur im Wege eines Paketes gehen, das diese zentralen Elemente beinhaltet.
Das Paket für die zukünftigen Handelsbeziehungen der EU zu Großbritannien muss zwar die zentralen Elemente des europäischen Binnenmarktes enthalten, also zum Beispiel die Standards beim Verbraucher- und Umweltschutz, dabei geht es nach deutscher Ansicht keineswegs darum, dass die EU-Bestimmungen 1:1 in britisches Recht übertragen werden, betont Botschafter Klaus.
Wir können sagen, es muss so eine ungefähre Äquivalenz geben. Und ich glaube, so in der Richtung könnte ich mir vorstellen, wenn wir am Ende eine Lösung haben.
Betont optimistisch der deutsche Botschafter bei der EU.
Unabhängig vom Brexit erlebt die EU gerade stürmische Zeiten. Einige Länder, etwa Italien oder Spanien, sind durch die Corona-Krise wirtschaftlich so angeschlagen, dass viele schon eine Neuauflage der Schuldenkrise von vor knapp 10 Jahren befürchten. Mit einem gewaltigen Konjunkturpaket von bis zu 750 Milliarden Euro möchte die EU-Kommission die Wogen etwas glätten. Das ist deutlich mehr, als ein deutsch-französischer Vorschlag vorsieht. Ob das alles so durchgeht, ist noch offen. Sicher ist nur, dass Deutschland ausgerechnet in dieser schwierigen Phase den EU-Ratsvorsitz übernimmt. Und zwar ab dem 1. Juli. Holger Roman berichtet.
Wenn Europa überleben soll, sei jetzt schnelle und uneingeschränkte Solidarität gefragt, meint der junge EU-Abgeordnete Damian Böselager, Mitbegründer der paneuropäischen Reformpartei Volt.
Zuallererst bin ich sehr froh, dass wir verstehen, dass das eine Krise ist, die uns alle betrifft und dass auch das Wiederaufbauen nach dieser Krise nur geht, wenn wir es gemeinsam machen.
Dass außergewöhnliche Situationen außergewöhnliche Maßnahmen erfordern, sieht sein Kollege Markus Ferber genauso. Der CSU-Mann mit Schwerpunkt Banken und Finanzen sitzt schon eine ganze Ecke länger im EU-Parlament und hat so manche Krise hautnah miterlebt, darunter das Drama um die beinahe Pleite Griechenlands. Auch Ferber hält den ehrgeizigen Plan eines 750 Milliarden Euro schweren Konjunkturprogramms, finanziert über gemeinsame Anleihen, prinzipiell für richtig. Warnt jedoch, das viele Geld, das zum Großteil in Form nicht rückzahlbarer Zuschüsse fließen soll, könnte am Ende für die falschen Zwecke verwendet werden.
Die 750 Milliarden sollen ja im Wesentlichen durch bilaterale Abkommen zwischen den einzelnen Staaten und der Kommission verausgabt werden. Das heißt, jedes Land macht einen eigenen Plan, wofür sie das Geld verwenden will. Da sind wir ganz nah an der Haushaltsfinanzierung. Was wir uns wünschen, ist ein Programm Mehrwert Europa, das wirklich adressiert, wo Investitionen notwendig sind. 5G-Ausbau, Wasserstoffausbau, um mal nur zwei Stichworte zu nennen. Und das muss nachgebessert werden.
Im Kampf für europäischen Mehrwert und gegen nationalen Eigennutz betrachten der christsoziale Ferber und der linksliberale Böselager das Parlament als natürlichen Verbündeten der von der Leyen-Kommission. Beide müssten darauf achten, dass die Jahrhundertaufgaben Klimaschutz und Digitalisierung vor lauter Corona-Krise nicht unter die Räder kämen.
Wir können nicht für über eine ganze Generation Geld ausgeben in Projekte der Vergangenheit,
mahnt Ferber. Entscheidend sei daher, auch bei den parallel laufenden Verhandlungen über den 7-jährigen Finanzrahmen entsprechende Akzente zu setzen und Konditionalität und Kontrolle, sprich die Regeln für den Erhalt von Fördergeldern, im Blick zu behalten. Das Problem, ein echtes Mitspracherecht hat das EU-Parlament laut Lissabon-Vertrag nur beim normalen EU-Haushalt.
Das reicht eben nicht, einfach weil es so viele Gelder sind, 50% des Gesamthaushalts der EU pro Jahr. Ja? Also es ist wirklich ein massiver Wiederaufbauplan, deswegen glaube ich, dass da das Parlament auch mit einbezogen werden muss.
Neben den erwähnten 750 Milliarden Euro des sogenannten Recovery-Fonds stehen im Etat bis 2027 noch einmal rund 1100 Milliarden bereit, die es zu verteilen gilt. Im ersten Anlauf per Videoschalte am 19. Juni konnten sich die 27 Staats- und Regierungschefs noch nicht einigen. Mitte Juli, dann wieder bei einem klassischen EU-Gipfel, zu dem die Teilnehmer leibhaftig nach Brüssel reisen, soll nun der Durchbruch gelingen. Sowohl Volt-Vize Böselager als auch CSU-Vertreter Ferber erwarten harte Verhandlungen, halten Eile aber trotzdem für geboten, wenn der erhoffte Neustart gelingen soll. Bei der Kompromissfindung sehen beide das finanzkräftigste Mitglied Deutschland in der Pflicht, das, wie es der historische Zufall will, am 1. Juli turnusgemäß für 6 Monate die Ratspräsidentschaft in der EU übernimmt.
Jetzt hat Deutschland natürlich eine schwierige Rolle. Wir sind auf der einen Seite das Land, das am meisten in den Haushalt zahlt und das jetzt über die Ratspräsidentschaft natürlich ein bisschen neutralisiert ist, weil es als ehrlicher Makler den Interessensausgleich machen muss. Und da ist die Erwartungshaltung schon groß in anderen Ländern, dass Deutschland jetzt während der Präsidentschaft nicht nur sein Herz öffnen muss, sondern auch seine Geldbörse.
Was ich mir hoffe, ist, dass über eine ganze Anzahl von Themen da ein Fortschritt gemacht wird. Und das wird schon eine große Aufgabe werden für die deutsche Ratspräsidentschaft. Also zum einen hatten Macron und Merkel auch gemeinsam versprochen, dass sie sich die institutionellen Veränderungen anschauen, die wir brauchen, einfach um aus dieser Krise zu lernen. Also wir hätten wahrscheinlich schneller reagieren können, wenn wir institutionell auch etwas angepasst hätten, wenn wir anders funktionieren würden. Und da kann man noch viel machen.
Corona-Wiederaufbau, die Riesenbaustelle der EU. Holger Roman berichtete aus Brüssel. Auch in Deutschland sind die Rettungsmilliarden natürlich ein Thema. Schon jetzt hat die Bundesrepublik Hunderte von Milliarden an Soforthilfen, Krediten und Garantien verteilt. Hinzu kommt noch ein Konjunkturprogramm im Volumen von 130 Milliarden Euro. Bianca von der Au über die Frage, wo das Geld herkommt und vor allem, wer das bezahlen soll.
Man kann dieser Tage schon mal den Überblick verlieren. Notenbanken und Regierungen überbieten sich mit Summen, die für die Corona-gebeutelte Wirtschaft in Umlauf gebracht werden. Da geht es nicht mehr um Millionen, da geht es um Milliarden. Allein die Bundesregierung will die Konjunktur mit 130 Milliarden Euro stimulieren. Professor Peter Bofinger, ehemaliger Wirtschaftsweiser und VWL-Professor an der Uni Würzburg, findet das genau richtig.
Ein Betrag von 130 Milliarden Euro, das klingt natürlich viel in absoluter Zahl. Auf der anderen Seite, wenn man das auf die Wirtschaftsleistung der Bundesrepublik Deutschland bezieht, dann sind das etwa 4% des Bruttoinlandsprodukts. Und dann ist das eine Größenordnung, die vollkommen richtig ist und vollkommen verkraftbar ist.
Andererseits gibt die Europäische Union vor, dass die Neuverschuldung eines Landes bei maximal 3% des Bruttoinlandsprodukts liegen darf. Da sind die 130 Milliarden Euro für die Konjunktur schon drüber. Doch nach Ansicht des Volkswirtschaftsprofessors Bofinger darf das in einer Ausnahmesituation wie dieser auch so sein. Zudem wird ja nicht einfach die Notenpresse angeworfen. Deutschland leiht sich das Geld am Kapitalmarkt oder bei der EZB. Und das zu äußerst günstigen Konditionen.
Im Augenblick sind die Zinsen ja null bis negativ. Das heißt, für den Staat, der jetzt sich zu einem negativen Zinssatz verschulden kann, ist das ja sogar eine rentable Angelegenheit. Wenn man die Inflationsrate noch zusätzlich berücksichtigt, die ja die Verschuldung über längere Zeiträume nochmal entwertet, dann rentiert sich das erst recht für den Staat.
Dennoch müssen die vielen Milliarden irgendwann zurückgezahlt werden. Verschuldet man sich damit nicht an der künftigen Generation? Die erbt ja schließlich die Schulden. Doch nicht nur die Schulden, auch die Verbindlichkeiten werden an die nächste Generation weitervererbt, sagt Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING Bank. Außerdem sei die entscheidende Frage, wofür der Staat das geliehene Geld ausgibt.
Was möchte ich der nächsten Generation eigentlich hinterlassen? Eine hohe Staatsverschuldung, aber dafür funktionierendes Internet, eine moderne Infrastruktur, gute Bildung oder aber eine niedrige Staatsverschuldung, schlechtes Internet, schlechte Infrastruktur, Löcher in den Straßen und eine schlechte Bildung. Für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist sicherlich eine hochmoderne Wirtschaftsstruktur mit leicht höherer Staatsverschuldung besser als das andere.
Denn hier gehe es um Zukunftsinvestitionen, von denen ja auch die künftige Generation profitiert. Andererseits geben Kritiker der Wirtschaft auf Pump zu bedenken, dass die sogenannte schwarze Null überhaupt erst der Grund ist, warum sich Deutschland in der aktuellen Krise so günstig neu verschulden kann. Eben weil die Schuldenlast Deutschlands vor der Krise geringer war als in anderen Ländern.
Ein Bericht von Bianca von der Au. Hasspostings und Fake News sind ein großes Problem in den sozialen Netzwerken. Facebook, das mit Abstand größte von ihnen, hat sich bislang wenig engagiert gezeigt, etwas dagegen zu unternehmen. Das Hauptargument von Facebook ist nach wie vor, wir sind nur eine Plattform, kein Medium und deshalb auch nicht für die Inhalte verantwortlich. Jetzt aber bekommt Facebook Druck an einer Stelle, die wehtut. Große Firmen boykottieren Facebook und schalten dort keine Anzeigen mehr. Als sich am Freitag auch Unilever, der größte Konsumgüterhersteller der Welt, dem Boykott anschloss, verlor Facebook deswegen mehr als 50 Milliarden Dollar an Börsenwert. Aus San Francisco berichtet Markus Schuler.
Mittlerweile haben sich mehr als 90 Unternehmen dem Anzeigenboykott unter dem Hashtag StopHateForProfit angeschlossen. Jüngste Neuzugänge sind der Autobauer Honda, der Konsumgüterhersteller Unilever, Coca-Cola sowie die Kaffeehauskette Starbucks. Einer der Mitbegründer der Kampagne ist der New Yorker Bürgerrechtler Rashad Robinson. Im US-Fernsehen wirft er Facebook Schönfärberei vor. Sie geben Lippenbekenntnisse ab und erzählen uns, dass bestimmte Inhalte gelöscht würden. Wenn man dann aber sich ihre tatsächliche Unternehmenspolitik anschaut, dann sind sie nicht bereit, etwas zu ändern. Sie weigern sich, Bürgerrechte in den Mittelpunkt zu stellen, wenn sie neue Produkte entwickeln. Angesprochen sollte sich Facebook-Chef Mark Zuckerberg fühlen. Am Freitag unternahm er einen neuen Versuch, die Werbeindustrie umzustimmen. Man wolle künftig jetzt noch stärker gegen Hassbotschaften vorgehen und Falschmeldungen vor den US-Präsidentschaftswahlen löschen, kündigte er an. Vermutlich sind es aber solche Sätze wie dieser, die ein Einsehen zweifelhaft erscheinen lassen. Otto und Zuckerberg.
There was a study out of the European Union. In der EU wurde diese Woche eine Studie veröffentlicht und die kommt zu dem Schluss, dass bei Facebook Hassbotschaften schneller gelöscht werden als bei den großen anderen Plattformen YouTube und Twitter eingeschlossen. Firmen und Werbeagenturen zeigten sich wenig beeindruckt von Zuckerbergs Versprechen. Zu Börsenschluss am Freitag hatte sein Unternehmen 53 Milliarden Euro an Wert verloren. Am gestrigen Sonntag dann schickte Zuckerberg seinen obersten Pressesprecher mit einer Charmoffensive nach vorn. Im TV-Sender CNN sagte Nick Clegg, Ex-Vizepremier von Großbritannien, die Stimmung in den USA sei wegen der Wahlen im November aufgeheizt. Sprich, Facebook sei nur der Mittler, nicht Verursacher. Die Menschen schreien sich von rechts und links an. Facebook ist hier eine Art Spiegel der Gesellschaft. Wir sind ein privates Unternehmen. Wir betreiben nur diese Plattform, auf der sich die amerikanische Demokratie mit all ihren rühmlichen, aber auch hässlichen Eigenschaften abspielt. All die Versprechungen und Beschwichtigungen haben bis dato offenbar keine Wirkung gezeigt. Die Initiatoren von Stop Hate for Profit haben für diese Woche angekündigt, auch europäische Unternehmen zu bitten, sich dem Boykott von Facebook anzuschließen.
Anzeigenkunden machen Druck auf Facebook, Markus Schuler berichtete. Und das war's für heute im Wirtschaftspodcast. Christian Murk in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon sagen Danke fürs Zuhören. Und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder.
Das war ein Podcast der DW.